Jackson himself up the middle. He's got room. Lamar Jackson, open field, inside the 20. He is in. Lamar, spectacular. Down he goes, and guess who? His former teammate, Yannick Ngakoue.
Lamar comes in for fourth down and five. Go for it, and he's got it. Marquise Brown hangs on to the football and scores.
Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge des German Flock Talks. Mit mir an meiner Seite, wie immer, Manuel Ahlheit. Guten Tag, Manuel.
Einen schönen guten Tag, lieber Nils.
Ja, und unser Rookie, der quasi das Rookie-Jahr beendet hat, ist heute nicht mit am Start. Warum hat er das Rookie-Jahr bestanden? Ich würde sagen, wir können ab dieser Folge die neue NFL-Saison einleiten. Das neue League-Jahr hat begonnen. Die Teams durften mit den Free Agents verhandeln und haben es auch schon gemacht. Viele Verträge wurden abgeschlossen. Und dementsprechend gilt natürlich für uns auch ab jetzt immer der Blick nach vorne auf die Saison 2021. Und wir wollen heute damit starten. Schauen natürlich dann auf die Neuzugänge, auf diejenigen, die geblieben sind. Wir schauen, wer uns verlassen hat und zu welchen Konditionen er uns verlassen hat, wen wir rausgeworfen haben, um Geld zu sparen. Und ja, geben euch so einen kleinen Überblick, was in den letzten, ja, doch anderthalb Wochen passiert ist. Manuel, vielleicht mal so vorneweg. Bist du mit der bisherigen Free Agency, sagen wir mal, enttäuscht? Wie ist so deine Gefühlslage? Hättest du erwartet, dass die Ravens mehr machen? War es so die Range, wo du gedacht hast, ja, sind halt die Ravens? Sag mal so deine Gefühlslage, bevor wir näher drauf eingehen gleich.
Also overall gesehen ist genau wieder das passiert, was wir eigentlich kennen. So wie die Ravens sich immer verhalten, zurückhaltend, abwartend, schauend, machen nur viele vernünftige Verträge, keine übertriebenen. Ja, bisher mehr Abgänge, was auch zu erwarten war. Die einzigste Sache, wo ein bisschen bisher nicht ganz so gut läuft, glaube ich, für uns, ist die Wide-Receiver-Suche. Aber ich glaube, das weiß jeder. Aber sonst ansonsten die typische Ravens Free Agency, wie ich sie die letzten 6, 7, 8 Jahre eigentlich kenne.
Ja, man kann natürlich jetzt auch wieder argumentieren, dieses Jahr gibt es kein Splash-Signing, wie es damals vor 2 Jahren mit Earl Thomas gewesen ist. Das vorneweg, bevor wir jetzt auf die Neuzugänge schauen. Ich sag mal so, wir starten mit unserem Splash-Signing diese Offseason und das ist ein Offense-Spieler, das ist der Guard Kevin Seidler, der von den New York Giants entlassen worden ist, bekommt einen 3-Jahres-Vertrag mit 22,5 Millionen, die er verdienen kann. 16 Millionen sind garantiert. Dementsprechend wird er sie auf jeden Fall verdienen. Sein Vertrag ist sehr backloaded, das heißt, gerade in dieser Saison verdient er nur 4,5 Millionen. Wird dadurch halt, ja, in einem Jahr, wo der Cap gesunken ist, ja, nicht so viel vom Cap einnehmen, wie man sich das erwarten kann. Und Manuel, was sagst du zu Kevin Seidler und geh mal kurz auf die Stats ein von ihm.
Ja, also insgesamt natürlich ein gutes Signing gewesen. War ja auch das allererste gleich, nachdem er gecuttet wurde, haben wir den ja schon gesigned. Ich meine, das war irgendwo auch klar, weil ein bisschen Veteranenblut tut nicht schlecht in der O-Line, die ja insgesamt sehr jung ist bei uns und die wir ja auch genug kritisiert haben und allgemein in der Kritik jetzt genug stand. Finde ich ein super Signing, ist ein starker Powerblocker, guter Passblocker, steht einem nichts nach, spielt seit 9 Jahren, hatte 134 als Starter-Spiele, insgesamt 144 Spiele und hat nur 9 davon verletzungsbedingt verpasst. Also der ist wirklich mal, der hält was aus, der geht nicht gleich kaputt. Ansonsten durchweg vom PFF eigentlich immer sehr ordentlich gegradet worden. Da kannst du vielleicht gleich noch was dazu sagen. Ansonsten natürlich passt er wieder zu uns, wie gesagt, vom Geld her. Absolut guter Deal. Und kostet uns natürlich, was uns ganz wichtig immer ist, kein Comp-Pick, weil er ja entlassen worden ist und dadurch gegen die Comp-Pick-Formel nicht zählt.
Ja, du hast es eben schon angesprochen. Die 2020er-Saison, er hat 1003 Offense-Snaps gespielt. Davon waren 630 Pass-Blocking-Snaps und 373 Run-Blocking-Snaps. In den 630 Pass-Blocking-Snaps hat er ganze 2 Sacks zugelassen, was ja eine sehr gute Quote ist, denke ich mal, und wird unserer Offense-Line gerade, ne, im Passspiel deutlich nochmal an Qualität dazu gewinnen, dass Jackson einfach mehr Zeit bekommt. Du hast es schon angesprochen, die Offense-Line ist sehr jung. Und ja, ich bin sehr gespannt, was die Ravens jetzt mit der Offense-Line machen. Da kamen jetzt schon verschiedene Gerüchte auf, wie sie die jetzt umstellen wollen. Ist jetzt die Frage, ob sie sagen, gut, wir lassen Bozeman auf Left Guard, Center dann Mercari oder Colon Castillo und dann auf Right Guard halt eben Seidler. Ist mir kurz den Namen entfallen. oder ob sie sagen, wir packen Bozeman auf Center, Seidler auf Left Guard und lassen Powers und Phillips auf dem Right Guard um den Starting-Posten kämpfen im Trainingsduell. Ich denke, ja, gibt ja sehr viele Varianten oder Möglichkeiten, wie du jetzt die O-Line umstellen kannst, dass sie einfach stabiler ist. Vor allen Dingen, also gerade mit Hintergrund, dass Orlando Brown Jr. Bleibt auf Right Tackle und Stanley auf Left Tackle ist ja eh gesetzt. Aber jetzt können sie die Interior O-Line auf jeden Fall ein bisschen hinterher schieben. Mit Bozeman hast du ja schon einen sehr, sehr guten Guard da. Und jetzt kannst du halt gucken, wer von Mercari und Colon Castillo, Powers oder Phillips sich da im Trainingscamp durchsetzt. Und dann sagst du, gut, entweder du lässt Bozeman auf Center spielen und schiebst Seidler auf Left Guard und hast auf Right Guard Powers oder Phillips, je nachdem, wer von den Vieren am besten war. Oder du sagst, gut, ich sag jetzt mal zum Beispiel, Colon Castillo war der Beste von den Vieren im Trainingscamp. Dann sagst du, gut, Bozeman bleibt auf Left Guard, Seidler geht auf Right Guard und Colon Castillo kann auf Center starten. Das wird eine sehr spannende Position. Ich freue mich sehr drauf, weil ich gerade auch von Colon Castillo, von Powers sehr viel halte. Ich denke, da wird der Konkurrenzkampf auf jeden Fall nochmal angeheizt. Und ja, man spielt seinen besten Football, wenn man ordentlich Feuer unterm Arsch hat. Ich denke, du kennst es selber. Wenn man da was erobern kann oder ne, wenn man Druck hat, dann gibt man dann doch vielleicht nochmal 4-5% mehr.
Ja.
Und ja, bin gespannt, was da dann im September entschieden wird.
Kann man auf alle Fälle noch einwerfen, dass wohl Eric DeCosta bei der PK, wo er gehalten hat, auf alle Fälle dessen Stück Wahrheit war, wie er gesagt hat, dass er auf alle Fälle, also dass sie schauen werden, dass sie intern praktisch noch Alternativen für den Sender haben und die da glauben, dass sie da gute Alternativen haben. Ne? Kann man ja, glaube ich, so bisher eigentlich ganz gut festhalten.
Genau. Ja, dann würde ich sagen, haben wir auch schon zu Kevin Seidler alles gesagt. Es sei denn, du hast noch was du jetzt loswerden möchtest?
Nö, zu ihm jetzt, nein, gar nicht.
Nee. Okay, dann noch vielleicht 2 kurze Neuzugänge, die brauchen wir jetzt nicht so ausführlich ja, betiteln. Einmal gab es einen Trade, die Ravens geben einen Conditional 7th Round Pick up für an die Jaguars, für Tight End Josh Oliver. Damit bekommen wir unseren dritten Tight End. Josh Oliver, kurz vorgestellt, geht jetzt in sein drittes Jahr. Seine NFL-Saison oder seine NFL-Saisons waren bisher von Verletzungen geplagt. Dementsprechend relativ wenig gespielt. Ja, ansonsten schauen wir mal, was es da gibt.
Ja, ist aber ist kein dramatischer Preis jetzt. Vor allem, genau. Das wird nur fällig, sollte er es ins Team schaffen. Muss man sagen, dieses 7. Rundpick wird nicht fällig, wenn das nicht ins Team schafft.
Aber wenn, ist das ein 2022er 7. Rundpick?
Ja, das ist für das nächste Jahr und es wird nur fällig, Also,
okay, ja, okay.
Genau, wir haben dieses Jahr keinen 7. Rundpick eigentlich.
Okay, ja, nee, ich dachte irgendwie an diese Saison, aber dann, ja, umso besser.
Und weil du jetzt gerade sagst, ist der vierte eigentlich dann theoretisch, weil 3 haben wir ja eigentlich. Wir haben ja wie hieß er doch von letztes Jahr?
Jacob Braylon, meinst du?
Nee, wir haben ja
Tomlinson
ja, doch gesigned gehabt.
Stimmt,
genau.
Stimmt, Andrew Spoil.
Tomlinson und ja. Und dann haben natürlich eine Menge auf der Ersatzbank noch sitzen, die noch gar nicht gespielt haben, also Breland, ne, und Wolf und so weiter, aber da gehen wir jetzt mal nicht davon aus. Also das Interessante ist bei ihm, dass er auf dem College eigentlich auch echt gut war. Und wie gesagt, er war halt jetzt zweimal verletzt in beiden Saisons. Also ich sag mal, der erinnert mich so ein bisschen an DeShaun Elliott eigentlich, ne? Zwei Saisons überhaupt nicht gespielt. Sollte der genauso einschlagen, das wäre natürlich genial. Aber lass uns mal dahingestellt sein, ist wie gesagt, aufgrund des Preises kann man es mal probieren.
Ich wollte gerade sagen, Low Risk, High Reward. Würde ich es jetzt mal betiteln. Ja, schauen wir mal, ob er es ins Team schafft. Der dritte im Bunde, der neu zu den Ravens gekommen ist, ist ein alter Bekannter tatsächlich. Safety Geno Stone haben die Ravens im letzten jährigen Draft in der 7. Runde gedraftet. Wer den Podcast länger verfolgt und ja auch mir auf Twitter folgt, der weiß, dass ich ein großer Fan von ihm bin und war. Als ich gesehen habe, dass die Ravens den in der 7. Runde extra nochmal hochgetradet haben, um ihn zu bekommen. Ich hatte es damals als Steal betitelt. Hat dann die Saison relativ wenig gespielt, wurde im Dezember entlassen, um Platz zu schaffen im Team für, ja, ich weiß es nicht mehr für wen.
Auf alle Fälle für das 53-Mann-Kader, genau.
Genau, und wurde dann von den Texans aufgenommen. Die haben ihn aber auch mit keinem Tender belegt, weshalb er ja wieder ein Free Agent war und ja in Baltimore zu Besuch war und dementsprechend einen Vertrag unterschrieben hat. Müssen wir zu ihm noch viel sagen? Hast du da noch was, was du zu ihm sagen möchtest?
Nö, ich meine, sie mochten ihn. Es hat ja auch, der ist ja auch wirklich nur gekartet worden, eben um Platz zu machen, weil halt ein anderer Spieler aus der Verletzung wiederkam einfach. Und die sind eigentlich davon ausgegangen, das weiß ich noch, das war damals groß im Gespräch, dass er eigentlich das Waiver-Wire durchläuft und wieder bei uns auf die Practice-Squad kommt, ne? Und ja. Gut, dass er da damals abgeschnappt worden ist, ist halt so, aber jetzt ist er wieder bei uns. Ich denke mal, man muss ihm halt Zeit geben, ne? Zeit zum Wachsen, das ist, glaube ich, alles bei ihm.
Ja, ist, denke ich, ein Safety-Typ, wie die Ravens ihn jetzt noch brauchen. So ein Backend, der viel Feld decken kann, der schnell ist, der diesen Single-High-Safety spielen kann. Schauen wir mal, ob es sich für die Ravens rentiert. Ist ein Einjahresvertrag. Dementsprechend auch hier wenig Risiken genommen und schauen wir mal, was daraus wird. Ich würde sagen, wir gehen weiter zu den Vertragsverlängerungen. Da gibt es einige, zwar nicht viele, aber einige. Die erste Vertragsverlängerung hat mich tatsächlich ein bisschen überrascht, war auch so ein bisschen under the radar, würde ich mal behaupten. Inside-Linebacker Chris Board bleibt für ein weiteres Jahr, bekommt 2,7 Millionen, davon sind 1,6 Millionen garantiert. Ja, gerade zum Ende der Saison hin wurde er immer wichtiger, hat auch besser gespielt. Manuel, du als Defense-Experte, findest du den Move gut oder hast du da Fragezeichen?
Ja gut, es ist für mich ein Special-Team-Player, ne? Das bleibt dann, also er ist bestimmt der Dritte dann jetzt im Bunden, nach dem Jahr, wo wir noch dazu kommen, eigentlich Ford ja gecuttet worden ist. Hauptsächlich sehe ich ihn aber wirklich als Special Team Player einfach. Da wird er wichtig sein. Und ich vermute mal, dass er da einen Job von jemandem übernehmen wird, namens Levine, der ja auch nicht mehr bei uns ist. Und von dem her gesehen, ja, also sie wollten ihn, bin ich mir ziemlich sicher. Ist vom Geld her einfach, sieht man das. Und ja, lass uns mal dahingestellt sein. Ich war auch überrascht, absolut. Aber da sind mir ja alle noch davon ausgegangen, dass Ford auch ganz normal dieses Jahr bei uns spielen wird.
Ja, wovon wir nicht überrascht waren, ist, dass Outside-Linebacker Tyus Bowser bleibt. Wir hatten es ja ein bisschen gefordert und auch schon ein paar Zahlen genannt. Letztendlich bleibt dafür 4 Jahre, 22,5 Millionen. Was soll ich sagen? Billiger davon gekommen, als ich es erwartet hätte.
Absolut. Wir hatten ja drüber gesprochen. Ich hatte ja noch gesagt, irgendwas zwischen 8 bis 10 Millionen, irgendwo so in dem Dreh. Unter normalen Voraussetzungen. Also, was er jetzt da bekommt, das haben sie schon richtig, richtig gut gemacht. Also, die 22,5 Millionen, durch diese 4 Jahre sind ja etwas mehr als 5,5 Millionen im Jahr. Das ist schon richtig, richtig günstig.
Ja, was ich auch geil finde, ist, dass er in seinem Vertrag Boni hat für Sacks und auch für Interceptions. Cool. Ja, und vielleicht kurz auf seine Rolle in der Defense einzugehen im kommenden Jahr. Ich denke, er wird 1:1 Matthew Judon ersetzen.
Genau, also der wird als Sam Linebacker wohl spielen werden, definitiv. Auch wenn er jetzt eigentlich immer mehr so der an der Edge auch fungiert hat. Aber nachdem er in Ngakoue dieses Jahr da war, war er ja oft genug auch Sam dann bei Passing Downs. Also, und ich weiß, bei unserer Roster-Besprechung haben wir ihn ja oft genug gelobt, wie gut er im Tackling ist, wie ruhig er spielt, wie er das Contain sauber hält, was er ja oft viel, viel, viel besser gemacht hat wie Judon selber. Deswegen Top-Verpflichtung, so wie wir predicted hatten ja eigentlich schon, können wir zufrieden sein, ist ein ganz feiner Spieler.
Und der nächste Spieler, da hat man auch gefordert, dass er zurückkommt. Ich war letztendlich über die Vertragslaufzeit ein bisschen überrascht. 3 Jahre, 12 Millionen, Defense End Derek Wolfe ist zurück. Tja, was nehmen wir damit? Auch da denke ich, dass es ein guter Deal ist für die Ravens. 4 Millionen pro Jahr ist jetzt okay. Und gibt natürlich dann der Defense-Line Platz und Tiefe zum Rotieren. Und Derek Wolfe, wir hatten schon im Rooster Talk darüber gesprochen, falls ihr es noch nicht reingehört habt, dürft ihr es gerne noch tun. Ja, da hatten wir auch schon gesagt, dass Derek Wolfe eine unglaublich gute Saison gespielt hat. Dementsprechend bin ich froh, dass er wieder zurück ist. Wie gesagt, ich war ein bisschen überrascht, dass sie ihm einen 3-Jahres-Vertrag gegeben haben, da er dann doch sehr fortgeschritten in seinem Alter ist, um es freundlich auszudrücken. Oder kannst du das nachvollziehen?
Also, wenn du mich gefragt hättest, ich hätte auf einen 2-Jahres-Deal getippt, 3 Jahre ist jetzt schon. Aber ich glaube, im letzten Jahr kann man ihn wunderbar cutten. Also das ist jetzt vom Dead Money dann so aufgeteilt, dass es wirklich kein Problem wäre, ihn, glaube ich, im dritten Jahr zu cutten. Ich habe es zwar jetzt gerade nicht genau vor den Augen, aber ich meinte, dass das so war, wie ich die Struktur mir durchgelesen hatte.
Ja, dann würde ich sagen, gehen wir einfach direkt weiter zu Spielern, zu ehemaligen Spielern der Ravens, die woanders einen Vertrag unterschrieben haben. Die würde ich eigentlich nur ganz gerne kurz abklappern. Da würde ich gar nicht drauf eingehen. Ich möchte nur von dir ein Ja oder ein Nein hören, ob du an Ravens Stelle ohne mit Blick auf auf Salary Cap, ob du den Vertrag auch so gegeben hättest oder dir das zu viel wäre. Wir fangen an mit Matthew Judon, 4 Jahre, 56 Millionen, 32 Millionen garantiert von den Patriots. Ja, nein?
Oh Mann. Dieses Jahr so wie es ist, nein.
Okay. Kurz und knapp.
Ich könnte es ausführlich begründen, aber ich glaube, das brauchen wir auch nicht. Das ist Quatsch.
Dann Defense End Yannick Ngakoue, 2 Jahre, 26 Millionen bei den Raiders.
Ja.
Oh, da muss ich jetzt mal kurz sagen, warum.
Weil ich das ehrlich gesagt für seine Pass-Rush-Fähigkeiten nicht zu viel finde. Grundsätzlich nicht, auch wenn er jetzt nicht alle 3 Downs spielt. Das ist ja das, was ich ihm angreife letzten Endes, dass er mir nicht vielseitig genug ist. Aber trotzdem, für den Druck, den er trotzdem erzeugt als reiner Edge-Rusher, finde ich jetzt 13 Millionen eigentlich nicht zu viel. Also im Vergleich für uns, für unsere Sachen, wo wir normal fordern von dem Edge Rusher auch, also sprich, das sind die Coverage Droppen, was er ja gar nicht macht und auch der Run Support ist mies, können wir natürlich sagen, nö, der passt jetzt bei uns so gar nicht dann rein, also für das Geld dann auch nicht. Aber ich glaube, in anderen Systemen, auch da, wo er gesigned ist, ist das Geld nicht zu viel, überhaupt nicht.
Ja, er wäre ja mit 13 Millionen pro Jahr, ich würde jetzt mal im Liga-Mittelfeld sagen. Also aber Joey Bosa ist ja da noch der Top-Bezahlteste mit 27 Millionen. Frank Clark von den Chiefs bekommt 20 Millionen. Ein Von Miller bekommt 19 Millionen. Da sind wir natürlich bei der Elite. Und dann kommen wir ja wirklich dann schon zu einem Justin Houston, der bei den Colts 11,5 Millionen verdient hat.
Ja, aber wie alt ist er auch? Du musst es bitte.
Ja, genau, genau,
also
genau.
Deswegen, also ich sag, rein der Deal, so wie er jetzt steht, 2 Jahre, das Geld, das ist nicht zu viel für ihn. Also das definitiv nicht.
Okay, gehen wir weiter. Wide Receiver Chris Moore, ein Jahr, 2 Millionen zu den Texans. Hätte sie gemacht.
Nö.
Ja, nein. Alles andere hätte mich jetzt auch gewundert.
Nein. Ich weiß nicht, was willst du von mir? Der kifft doch heute schon wieder hier bei der Folge nebenher. Das gibt's doch nicht. Nee, nein, natürlich nicht. Nein.
Defense End Jihad Ward, ein Jahr, 2 Millionen zu den Jaguars.
Ja.
Jo, das ist für mich tatsächlich auch ein No-Brainer gewesen, wenn
aber
ich
der wollte weg. Der wollte ja, weg.
Das glaube ich auch.
Ja, der wollte weg. Der hat zu wenig gespielt. Da war ja im Laufe der Saison schon mal ein bisschen Theater auf Twitter und er hat super ins System gepasst und ich fand ihn auch richtig gut. Und das Geld, ja, locker müsste man ihm normal zahlen. Aber ich glaube, er wollte nicht mehr. Der wollte 100%ige Spielzeit haben. Und ich vermute mal, er hat da nicht dran geglaubt, dass er die bei uns dieses Jahr kriegen kann.
Genau. Dann der Longsnapper Morgan Cox ist zu den Titans gegangen auf einem Einjahresdeal. Ich habe leider keine Zahlen im Internet gefunden.
Ich glaube 1,6 Millionen oder sowas, oder? War nicht viel. Also,
ich habe es nicht gesehen, aber...
Also es war nicht viel. Also unser Nick Moore kriegt nicht so viel weniger. Also ich glaube, es ist über 1 Mille oder sowas. Ich weiß es jetzt auch wirklich nicht genau, aber es ist echt wirklich eigentlich, wo man sagt, okay. Aber ja, ist halt so.
Ja, gut, da müssen wir jetzt nicht drüber sprechen. Nee. Ist ein Longsnapper. gut. Cuts, du hast es eben schon angedeutet. Wir haben Inside Linebacker LJ Ford gecuttet. Sparen dadurch 2,25 Millionen. Der hat mich schon überrascht, der Cut.
Ja, definitiv.
Gerade weil er dann doch eine größere Rolle in der Defense hat. Hatte der mich dann doch schon überrascht.
Ja, vor allem, weil das Safing jetzt nicht wirklich nicht viel ist eigentlich für den Spieler, wo er ja ist eigentlich. Ich gehe davon aus, dass die Rams einfach sagen, hey, wir haben 2 hohe Picks investiert und wir wollen einfach, dass Patrick Queen und Harrison einfach spielen. Und sie gehen einfach von dem nächsten logischen Schritt aus, vom Rookie zum Zweitjahresspieler und möchten sich halt das Geld sozusagen dann sparen. Und deswegen und auch dann.
Ich gehe davon aus, dass sie dann auch gerade mit Chris Board dann denken, genau, dass er die Rolle von Ford ersetzen kann.
Genau.
So, und dann haben die Ravens noch Verträge umstrukturiert, beziehungsweise haben 2 Spieler sogar noch einen Paycut genommen. Und das sind beide D-Liner, Brandon Williams und Calais Campbell. Brandon Williams hat einen Paycut von 1,5 Millionen auf sich genommen. Calais Campbell waren sogar 2 Millionen. Dadurch konnten die Ravens dann 4,5 Millionen gut machen im Cap.
Jo. Finde ich toll. Finde ich eine schöne Sache von denen, weil wir haben es ja schon angekreidet gehabt bei unserer Kaderbesprechung, dass unsere Defense Line viel zu teuer eigentlich ist und dafür zu wenig Spieler eigentlich da sind. Und ich finde es schön, dass beide Spieler tatsächlich und zwar wirklich auf Geld verzichten. Und nicht irgendwie rumschieben ins andere Jahr oder sonstiges. Nein, die nehmen tatsächlich einen Paycut hin. Das muss man, finde ich, Spielern immer anrechnen.
Auf jeden Fall. Vor allen Dingen ist es der zweite Paycut von Brandon Williams. Der hat ja schon letztes Jahr einen auf sich genommen. Und da sieht man ja dann auch die gute Einstellung von ihm. Der hätte ja auch sagen können, nö, Leute, ist mir doch egal, Pech gehabt. Aber dadurch, dass er jetzt schon zum zweiten Mal macht, liegt ihm das Team ja schon am Herzen und dann merkt man ja auch die Bedeutung von Brandon Williams im Lockerroom als Führungsspieler. Ja, genau. Bevor wir die Folge, die etwas kürzere Folge, als ihr es von uns gewohnt seid, beenden werden, wollten wir noch mal ganz kurz auf Signings eingehen, die in der NFL passiert sind, die wir gerne bei den Ravens gesehen haben, beziehungsweise die Position des Wide Receivers. Der Manuel hat es schon im Eingang gesagt, die Wide Receiver wurden vergessen, konnten nicht gesigned werden, dass die Ravens dran sind, einen Receiver zu verpflichten. Konnte man jetzt erahnen, dass sie einem Juju Juju Smith-Schuster interessiert waren, beziehungsweise ihm verdammt viel Geld geboten haben. Letztendlich hätte er 9 Millionen verdient und plus 4 Millionen Boni. Das hat er abgelehnt und ist zu den Steelers zurückgegangen für 8 Millionen und 3 Millionen Boni. Und jetzt ist natürlich, vor kurzem war noch Sammy Watkins in Baltimore. Der geht heute zu den Colts, hat den keinen Vertrag bekommen. Und wenn man jetzt so auf die Deals von den Wide Receivern eingeht, Manuel, so ein Corey Davis, 3 Jahre, 27 Millionen. 37 Millionen, Entschuldigung. Ja, gut. Kenny Golladay, 4 Jahre, 72 Millionen. Nelson Aguilar, 2 Jahre, 22 Millionen zu den Patriots. Gibt es da irgendwie einen Deal, wo du sagst, oh, den hätte ich gerne bei den Ravens gesehen? Oder sagst du, ich bin froh, dass die Ravens da nicht Haus und Hof verbrannt haben, um dann den Receiver zu bekommen? Gerade bei den Preisen.
Ja, also ich denke mal, das Kenny Golladay Theater, was da auf Twitter auch war, hat man ja gesehen, dass das nicht so ganz alles gestimmt hat. Wir haben ihm ja maximal 10 Millionen geboten gehabt. Also die 18 Millionen pro Jahr, wo er da bekommen hat, ist schon wahnsinnig gut. Gerade in diesem Jahr, muss man einfach so sagen. Ich fand den Corey Davis Deal mit 12,5 Millionen im Durchschnitt jetzt gar nicht so drüber hinaus, muss ich dir jetzt sagen. Ich weiß nicht, inwieweit wir da wirklich dann so dran waren oder ihn wollten oder auch nicht wollten. Das kann ich nicht sagen. Wer auf alle Fälle, wie ich finde, richtig günstig noch so weggegangen ist, war Marvin Jones. Der hat nur 6,25 Millionen im Average. Das verstehe ich jetzt überhaupt gar nicht, weil, ja, absolut guter Receiver auch. Sicherlich vielleicht nicht hundertprozentig das, was wir jetzt vielleicht, oder tausendprozentig, was wir da suchen, aber er hätte es, glaube ich, super machen können, sage ich mal. Und wer hat mir noch so? Emmanuel Sanders, gut, der ist einfach, ja, der hat einen Einjahresvertrag auch von 6 Millionen bekommen. Aber ich glaube, das war nie im Gespräch. Gut, AJ Green ist verbraucht, würde ich jetzt mal behaupten. War letztes Jahr wirklich nicht gut. Das hat auch nur 6 Millionen bekommen, dafür aber immer noch. Ja, also das Einzige ist mit dem Corey Davis, wo ich sage, okay, das wäre, meine ich, eigentlich in Reichweite noch gewesen. Aber wir haben vielleicht auch einfach noch zu viel andere Sachen, wo wir sein müssen, dass es vom Geld einfach nicht jetzt gelangt hätte irgendwie. Weil gefühlt würde ich sagen, dass wir eigentlich diesen Wide Receivern bloß einen Jahresvertrag geben wollen. So schaut es zumindest momentan irgendwie aus.
Ja, da bin ich auch bei dir. Ich wäre jetzt früher oder später eh noch auf den Deal von Marvin Jones eingegangen. Weil ich den auch eigentlich sehr freundlich finde. 2 Jahre, 12,5 Millionen, wie du schon sagtest, Average von 6,25 Millionen, 9 Millionen garantiert. Das ist ja wirklich dann eine Preisstufe von einem Juju Smith-Schuster. Na klar, 31 Jahre alt. Aber den hätte ich mir auch sehr gut vorstellen können. Gut, aber bei den anderen Receivern bin ich dann auch wie bei dir. Das wäre mir zu teuer, auch so ein Corey Davis. Ich weiß nicht, ob der mir die 12,5 Millionen wert wäre. Der bekommt ja schon 27 Millionen garantiert. Boah, ob das für einen Receiver nicht zu viel ist, gerade mit Hinblick auf, was kann er wirklich? Ist er der Nummer 1? Genau. Kann er Outside gewinnen, wenn der andere nicht AJ Brown ist?
Genau, da hast du recht. Genau, also ist die Frage, ob es wirklich das auch erwirtschaftet, was er kosten würde.
Genau. Von daher, doch, letztendlich bin ich ganz froh, dass die Ravens da nicht mitgegangen sind. Und ja, dann noch mal kurz auf eine andere Position. Edge Rush, wir haben es schon bezeichnet. Die Ravens haben da unglaublich viel Qualität verloren mit Matthew Judon und Yannick Ngakoue. Da gibt es einen Spieler mit Haason Reddick, den man eventuell ja dann doch vielleicht in Baltimore hätte sehen können, der ja auch eigentlich einen sehr freundlichen Deal hat mit 1 Jahr 8 Millionen. Hättest du den auch gemacht oder sagst du, Haason Reddick, der hat jetzt auch nur einfach in Arizona ein Blütejahr gehabt, 8 Millionen wäre mir das nicht wert?
Doch, also mir wäre das wert gewesen sogar tatsächlich. Weil er hat ja 3 Jahre in Arizona auch eigentlich mehr oder weniger als Off-Ball-Linebacker gespielt. Und sie haben ihn ja eigentlich so wirklich jetzt erst dieses Jahr wieder auf der Edge spielen lassen, auf seiner ursprünglichen Position. Und da war er ja eigentlich wirklich gut dieses Jahr. Und ich glaube, dass der hätte auch gerade in unserem System hätte der nochmal richtig was reißen können. Also das fand ich eigentlich ein bisschen schade. Der wäre was gewesen. Gefühlt habe ich das Gefühl, dass wir halt wahrscheinlich wieder irgendeinen Veteran noch holen wollen, einfach. So als Sicherheitssignings. Und dann wahrscheinlich doch verstärkt im Draft zuschlagen wollen, auch wenn wir davon ausgehen können, ne, ist ja nie safe. Egal wie man draftet, egal in welcher Runde, ob er auch wirklich spielt oder nicht.
Und bei den Ravens muss er dann auch erstmal 3 Jahre warten.
So ungefähr, genau, je nachdem. Und, aber es gibt noch, wie gesagt, es ist noch viel Veteranenblut auf dem Markt. Also Melvin Ingram, sicher einer der populärsten Namen. Carlos Dunlap ist auch noch verfügbar, würde auch mit Sicherheit funktionieren, so für einen Jahresdeal, warum nicht? Justin Houston.
Ja, und da, also gerade bei Carlos Dunlap halten sich ja die Gerüchte, dass die Ravens an dem interessiert sind. Mhm. Also ich persönlich würde auch gerne Melvin Ingram sehen. Aber da hört man ja dahingehend gar nichts. Und ja, du hast schon gesagt, Carlos Dunlap, der ist auf jeden Fall immer mal wieder Gespräch bei den Ravens.
Genau. Justin Houston, laut Twitter. Weiß ich nicht. Der war letztes Jahr ist dann schon auch stark eingebrochen. Ich weiß nicht, ob man sich das noch machen wird oder nicht. Kann ich wirklich nicht sagen. Also wie gesagt, ich wäre Carlos Dunlap oder Melvin Ingram wären für mich jetzt die eigentlich, wo man noch holen sollte. Ansonsten, wenn man da auch nicht viel macht, dann wird es eine ganz schön heiße Kiste, würde ich sagen. Weil dann gefühlt pushen wir dann zu viel Needs tatsächlich in den Draft und das machen wir normal nicht. Weil wie gesagt, ich finde das Schlimmste, wenn man in den ersten 2 Runden irgendwelche Leute dann draftet, weil es irgendwie ein pressender Need ist und dann Talent vielleicht liegen lässt. Das wäre für mich das Allerschlimmste jetzt in den ersten 2 Runden im Draft.
Genau. Draft ist eine gute Überleitung. Jetzt haben wir über die Free Agency, über die ersten 1,5 Wochen der Free Agency gesprochen. Natürlich werden da die ein oder anderen News jetzt noch reinflattern, die wir natürlich auch in den Podcast-Folgen, wie immer, wie ihr das von uns gewohnt seid, am Anfang thematisieren werden, worüber wir sprechen werden. Aber bis Ende April wird es jetzt, bis auf eine Ausnahme, die ich schon so ankündigen kann, es nur noch bevorzugt um den Draft gehen, um vereinzelte Draft-Positionen, Positionsgruppen. Da kann ich auch schon so gleich spoilern, dass wir nächste Woche schon die erste Folge raushauen werden. Natürlich alles mit Blick auf die Ravens. Ist ein super spannendes Projekt. Ich bin schon on fire, da jetzt mich hereinzuschauen in das Tape. Ansonsten, seid gespannt aufs Wochenende. Da kommt wahrscheinlich eine Sonderfolge mit einem, ja, man kann schon sagen, Stargast in meinen Augen. Darauf freue ich mich sehr. Manuel, wie immer möchte ich mich bei dir bedanken, dass du die Zeit genommen hast, um dann doch wieder über die Ravens zu sprechen, über die neuen Spieler zu sprechen, über alte Spieler zu sprechen. Und ich denke, wir hören uns dann demnächst wieder. Ciao, ciao.
Genau, wir hören uns wieder. Stay tuned for the draft. Haut rein, ciao, ciao.